Wir lesen heute weiter in dem Buch Reise in die Unsterblichkeit von Robert James Lees. Folge 18. Wir beginnen das Kapitel Ernte der Eifersucht. Ich weiß nicht, welche Entfernung wir während dieses Gesprächs zurückgelegt hatten. Die Landschaft war verändert. Unsere neue Umgebung fiel besonders durch die Vielzahl ruhiger und abgeschiedener Winkel auf, die sich zu beiden Seiten boten, wobei wir selbst keinerlei Pfad zu folgen schienen und ich mir schließlich wie in einem Labyrinth vorkam. Die Atmosphäre war schwer im Vergleich zu der, an die ich mich zuletzt gewöhnt hatte. Der Wind, wenngleich nicht kalt, brachte eine ungewohnte Kühle. Die Bäume waren von tiefen Schatten umgeben. Die Blumen hatten nicht mehr die strahlende Pracht, die ich noch am Hain der Ruhe bewundern konnte. Alles hier schien darauf hinzudeuten, dass wir uns an einem Ort des Übergangs befanden, an dem die Schwere irdischer Last noch nicht überwunden war. Mein Gefährte schlug jetzt einen Seitenweg ein, der durch dichte, tiefhängende Zweige führte. Ich hatte Mühe, ihn nicht aus den Augen zu verlieren und fragte mich, wie Kuschner sich hier überhaupt noch orientieren konnte. Von den Blättern kam so viel Feuchtigkeit, dass ich fürchtete, bald durchnässt zu sein. Auch bemerkte ich bald erschrocken, dass die Farbe unserer Gewänder sich immer mehr auflöste. Als wir schließlich aus dem Laub ins Freie hinaustraten, war das zarte Blau und Rosa einem einförmigen Dunkelgrau gewichen. Aber gleichzeitig war unsere Kleidung vollkommen trocken, obwohl wahre Schauer von Tautropfen auf sie gefallen waren. Kuschner, der stehen geblieben war, um sich von mir einholen zu lassen, lächelte über mein betroffenes Gesicht und beantwortete meine Fragen, noch ehe ich sie geäußert hatte. Hier erlebst du auf eine wie liebevolle und wohltuende Weise unser Vater vorsorgt. Jeder, der hierher kommt, um einen der hier zeitweilig lebenden Menschen zu besuchen, macht die gleiche Veränderung durch, die wir eben jetzt an uns erfahren. Ihr Sinn ist es, dass wir den hier Lebenden als Gleichgestellte erscheinen und ihnen so besser helfen können. Wie du gleich am Beispiel von Marie, die wir besuchen wollen, feststellen wirst, bedürfen die Bewohner dieser Gegend der größten Schonung und Behutsamkeit. Nur von Myhanene, besonders ausgesuchte Helfer, werden deshalb hierher entsandt. Die Patienten, die hier eine Stätte der Ruhe und Zuflucht gefunden haben, sind meist erst kurz vorher aus unbeschreiblicher Qual entlassen worden. Es ist ein Übergangsland nach dem Feuer der Hölle und die Seelen schweben noch in einem Zustand halber Betäubtheit. Ihre Zuversicht ist noch nicht so stark, dass sie die Furcht vor einer Rückkehr des Vergangenen überwunden haben. Der einzige Weg, sie aus ihrer Interesselosigkeit zu reißen, ist deshalb das Zusammensein mit Helfern aus höheren Regionen, die ihnen durch ihr eigenes Beispiel den Beweis liefern, dass sie auf Besseres hoffen dürfen. Dann ist die Veränderung unserer Kleider also auch eine Auswirkung des großen Gesetzes der Liebe? Fragte ich. Genau das und nichts anderes war Kuschners Antwort. Auf einem sanften Hang vor uns stand eine besonders dichte Gruppe von Bäumen mit tief herabhängenden Zweigen. Als wir sie umrundet hatten, sah ich, dass sie ein liebliches kleines Tal verbergen sollten, in dem ein Haus stand. Das erste, und einzige, das ich bisher in dieser Gegend gesehen hatte. Ein Platz der Ruhe und Einsamkeit. Von allen Seiten gegen ungebetene Einblicke geschützt, ohne Weg oder Pfad, konnte diese Stätte wahrhaftig nur von denen gefunden werden, die ihr Ziel bereits kannten. Das Haus war nicht groß, es hätte sonst auch nicht in diese Umgebung gepasst, aber außerordentlich freundlich und malerisch anzuschauen und von einem reizvollen Garten umgeben. Eine Art Ferienhaus, wie man es sich auf Erden wohl einmal wünscht, um seine Sorgen zu vergessen. Wenn es auch in seiner Einsamkeit kaum als dauernder Wohnort geeignet ist. Im Garten erblickten wir jetzt zwei Frauen, die dort, die Arme liebevoll eingehakt, auf und ab gingen. Noch bevor sie uns bemerkten, hatte ich erkannt, dass die kleinere der beiden der helfende Engel war, der nach dem Beispiel des Heilands sein strahlendes Kleid abgelegt hatte, um seiner unglücklichen Schwester beizustehen. Auf dem Antlitz der Größeren waren Spuren vergangenen Leids noch deutlich abgezeichnet, und sie schien sehr froh über die Anteilnahme ihrer Gefährtin zu sein. Adsena ist fast ständig hier, seit Marie hierher kam, sagte Kushner leise zu mir. Ich war zu keiner Antwort fähig. Das Schauspiel vor meinen Augen hielt mich völlig in Bann. Es war ein lebendiges Beispiel der Errettung, ein Bild süßester himmlischer Liebe, das keines Wortes mehr bedurfte. Vor uns löste sich ein Problem spiritueller Mathematik. Himmel und Hölle zerschmolzen in einem Bogen der göttlichen Hilfe. In diesem Bild begriff ich die gewaltige Verheißung, dass es keiner Seele am Ende möglich ist, der Anziehungskraft zu widerstehen, die zur Rettung der Verlorenen wirkt. Nicht, dass die Einflüsse der Tiefe hier nicht spürbar gewesen wären. Nur allzu deutlich sprach die Szene vor unseren Augen von dem stillen Kampf zweier Welten, der hier ausgefochten wurde. Aber einen Zweifel daran, dass Wahrheit und Liebe siegen würden, konnte es nicht mehr geben. Das fühlte ich genau. Tod, Schmerz und Hölle sind sterblich. Einmal besiegt, können sie keine Gewalt mehr ausüben. Lange Zeit, so schien es mir, hatte ich am gleichen Fleck gestanden, gebannt von dem Schauspiel göttlicher Liebe, ohne dass die beiden Frauen uns bemerkten. Endlich gab mir Kushner ein Zeichen, dass wir uns nun zu erkennen geben sollten, und sandte im gleichen Augenblick einen kurzen funkelnden Lichtstrahl hinüber. Er wurde sofort bemerkt. Marie strahlte geradezu vor Freude, als sie sah, wer gekommen war. Und schnell kam sie auf uns zugelaufen, um Kushner mit der ganzen Liebe einer Tochter zu begrüßen. Im gleichen Augenblick war ich an seiner Seite überflüssig. Und da dieses Leben keine Förmlichkeiten der Vorstellung erfordert, gesellte ich mich Adsena zu. Ohne Übergang sprachen wir miteinander, als wären wir alte Freunde. Erscheint dir dieser Ort traurig und langweilig im Vergleich zu deinem eigenen Heim? Fragte ich sie. Aber nein, alles andere als das, rief Adsena. Der Himmel ist mehr eine Frage des Zustandes als eine der Örtlichkeit. Dabei helfen zu können, dass unsere arme Marie ihre Erinnerungen überwindet, ist für mich schon genug des Himmels. Beschämt schwieg ich zu dieser Antwort auf eine Frage, die aus meiner eigenen unvollkommenen Kenntnis entstanden war. Dann bat ich Adsena, Mir den Ausblick auf die Landschaft zu zeigen, der sich von einer bestimmten Stelle des Tales bot. »Ja, den musst du sehen«, sagte Arsena. »Wir haben unserem lieben Doktor und Großvater täglich zu danken, dass er diesen Platz für Marie ausgesucht hat.« »Ich glaube nicht, dass Kuschner sehr wie ein Großvater aussieht«, meinte ich, »wenn er auch vom Scheitel bis zur Sohle ein Arzt ist.« Aber vielleicht hatte Arsena nicht so unrecht. Es war etwas an meinem väterlichen Freund, das trotz seines jugendlichen Aussehens auf die Weisheit sehr hohen Alters schließen ließ. Dieser Teil seines Wesens war für mich bisher ein ungelöstes Rätsel gewesen. »Du hast recht«, antwortete Arsena. »Er sieht kein bisschen alt aus, nicht wahr? Aber das ist nur eine Eigenschaft der ewigen Jugend, welcher wir uns hier erfreuen. Als er in dieses Leben eintrat, war er trotzdem beides, Großvater und Arzt.« »Ist er schon lange hier?«, fragte ich. »Kuschner lebte in der Frühzeit Ägyptens, ich glaube noch vor dem Bau der Pyramiden.« »Und er erinnert sich an sein Erdenleben?«, wollte ich wissen. »Ich bin überzeugt, dass er weder von seinem Erdendasein noch von seinem jetzigen Leben ein einziges Geschehnis vergessen hat. Was ihm in unseren Augen noch immer etwas von einem Großvater gibt, ist seine Freude, wenn er einen Kreis der Unsrigen versammeln und ihnen zur Belehrung und Erbauung Episoden aus seinem Leben erzählen kann. Er ist wohl der selbstloseste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Nie denkt er an sich selbst, sondern immer nur an das Glück derer, mit denen er zusammen ist. Immer hat er neue Pläne und Überraschungen. Und wenn er sie vorbringt, tut er das in einem halb um Nachsicht bittenden Ton, als habe er etwas Unrechtes getan. Aber jetzt lass mich dir erzählen, wie Marie hierher gekommen ist. Kuschner lernte sie schon auf der anderen Seite der Nebelwand kennen. Hat er dir davon erzählt? Ja, er sprach kurz davon. Aber er hat ihr nicht erzählt, wie lange es dauerte und wie schwer es war, bevor er ihre Aufmerksamkeit erringen konnte. Von seinen Kämpfen mit üblen Geistern, die sich an Maries Qualen weideten und alle seine Mühen zu vereiteln suchten. Du weißt nicht, wie oft sein Versuch misslang, sie dieser fürchterlichen Umgebung zu entreißen und ihr zu zeigen, dass nur sie selbst noch das Hindernis zu ihrer Rettung war. Denn die gerechte Sühne für ihre Schuld war bezahlt. Nur er selbst weiß es wohl und niemand wird es je erfahren, denn solche Dinge sind, gleich tausend ähnlichen, für immer in seiner Brust begraben. Einiges darüber weiß ich von Marie, wenn auch ihr Erinnerungsvermögen glücklicherweise etwas getrübt ist, so dass die überstandenen Qualen nicht mehr die Oberhand gewinnen können. Erst nach heftigem langen Kampf konnte Kuschner sie von sich selbst befreien und zu seinem Heim bringen, wo er ständig an ihrer Seite wachte, bis sie aus dem ersten tiefen Schlaf der Erschöpfung aufwachte. Seine Beständigkeit und Ausdauer gewann erst ihr Vertrauen, dann ihre Liebe und wurde so Ausgangspunkt für seine Aufgabe, sie dem Leben im Licht des Himmels entgegenzuführen.